Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Mit welch poetischer Gelassenheit lässt der Dichter Erich Fried in diesen berühmten Zeilen die Liebe für sich selbst sprechen. Sie ist, was sie ist. In der Kirche dagegen ist es meistens etwas komplizierter. Oder sagen wir es so, da ist es zumindest mit der erotischen Seite der Liebe so eine Sache. Es gibt lange dunkle Schatten, die auf den Themen rund um Partnerschaft und vor allem Sexualität liegen, hohe Ideale auf der einen Seite und auf der anderen ebenso tiefe Abgründe. Da ist die Erschütterung durch den Missbrauchsskandal. Er offenbart in verstörender und zutiefst beschämender Weise eine ungeheure Diskrepanz zwischen dem Anspruch der kirchlichen Lehre und der Wirklichkeit. Die katholische Sexualmoral steht zwar in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen, das muss deutlich gesagt werden, aber diese furchtbaren Akte sind der dringendste Anlass zur Überprüfung derselben. Und es gäbe noch eine Menge Anlässe mehr. Über viele Jahrhunderte hinweg hat in der katholischen Kirche eine pessimistische Sicht auf Sexualität dominiert. In wie viel Beziehungen hat sie sich eingemischt? Wie viel Leid hat sie mit rigiden Vorschriften, unbarmherzigen Geboten und massivem Druck über unzählige Menschen gebracht? Ich erinnere mich an eine zierliche alte Dame. Seit vielen Jahren ist sie Mitglied des größten katholischen Frauenverbandes, dreifache Mutter und vielfache Großmutter. Nach einer Vortragsveranstaltung zum Reformprozess Synodaler Weg steht sie vor mir und beginnt zu erzählen. Von ihrer Situation Mitte der 60er Jahre, drei kleine Kinder, pflegebedürftige Schwiegereltern und eine große Landwirtschaft. Mein Gynäkologe fragte damals: Wollen Sie wirklich noch weitere Kinder? Schaffen Sie das? Natürlich schaffte ich das nicht, aber was sollte ich denn machen? Verhütungsmittel waren für uns tabu. Also haben wir es mit Enthaltsamkeit versucht. Das war fürchterlich. Mir wurde klar, wenn ich weiter darauf bestehe, dann landet mein Mann im Wirtshaus. Und dann kam die Königsteiner Erklärung. Für uns war das wie eine Erlösung.
Die Königsteiner Erklärung war die Verlautbarung der deutschen Bischöfe vom August 1968. Vorsichtig, aber eindeutig wurde darin formuliert, es soll der Gewissensentscheidung der Ehepaare überlassen sein, ob sie zu empfängnisverhütenden Mitteln greifen oder nicht. Eine solche Erklärung von nationalen Bischofskonferenzen zum Thema der verantworteten Elternschaft gab es auch in Österreich oder der Schweiz.
Das liegt alles lange zurück. Aber die Nachwehen sind weithin zu spüren. Es gibt auch heute noch eine Menge solcher Geschichten zu erzählen. Diesmal in einem Kloster. Auch hier geht es um den synodalen Weg. Ich berichte aus unserer Arbeit im Beratungsforum 4, das sich mit Sexualität beschäftigt. Wir versuchen dort unter anderem für homosexuelle Menschen zu neuen Lösungen innerhalb der Kirche zu kommen. In der Pause nimmt mich eine Ordensschwester beiseite und flüstert: Ich bete, dass die Bischöfe zu einer anderen Haltung kommen. Niemand hier weiß etwas davon, aber mein Bruder ist schwul. Stellen Sie sich vor, er hatte sich lange nicht getraut, mir etwas davon zu erzählen, weil ich doch Ordensfrau bin und er nicht wusste, wie ich reagieren würde. Sie stockt. Mein Bruder ist der beste Mensch, den ich kenne. Ich würde alles für ihn tun, aber meine Kirche nicht? Gerade das Thema Homosexualität erhitzt die Gemüter. Erst unlängst sorgte das gemeinsame Coming-out von 125 Mitarbeitenden der katholischen Kirche in Deutschland für Furore. Sie fordern in ihrer Initiative Out in Church für eine Kirche ohne Angst, das Ende von Diskriminierung und einen offenen, wertschätzenden Umgang mit den verschiedenen Lebensformen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat die Kampagne begrüßt. Mehrere Bistümer haben bereits Selbstverpflichtungen zur Änderung des Arbeitsrechts beschlossen. Der Bischof von Osnabrück, Dr. Franz Josef Bode, ließ verlautbaren:
Die Grundbotschaft der Kirche ist Gottes vorbehaltlose Liebe für alle Menschen, in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit. Das muss auch für alle Beziehungen gelten, sofern sie von Liebe und gegenseitiger Achtung getragen sind.
Das Thema der sexuellen Orientierung ist also in der Mitte der Kirche angekommen. All diese Geschichten zeigen, im Moment wird um die Liebe hart gerungen. Und das ist auch gut so. Denn eines ist völlig klar. Bei Sexualität geht es um den tiefsten und verletzlichsten Lebensbereich der Menschen. Aber es gibt auch ganz grundsätzliche Anfragen. Warum sollte die Kirche eigentlich überhaupt etwas zu diesen Themen sagen? Viele empfinden einen nicht mehr zu überbrückenden Graben zwischen der Lehre der Kirche und dem eigenen Leben. Auch katholische Paare richten ihre Entscheidungen in sogenannten sittlichen Angelegenheiten längst nicht mehr an der katholischen Lehrmeinung aus, sondern an dem, was ihre Beziehung braucht, kann oder fordert. Und dazu ist es gut, auch von christlicher Seite eine Orientierung zu bekommen, und zwar alltagstauglich und lebensnah. Genau deshalb beschäftigt sich der synodale Weg auch mit diesen Fragen. Wenn der Glaube zum Leben verhelfen soll, dann dürfen Ideale nicht Gräben aufreißen, sondern müssen Perspektiven eröffnen. Etwa so: Der Glaube an einen liebenden Gott hilft uns, zu liebenden Menschen zu werden. Gottes Vorbehaltlosigkeit zeigt, wie es auch in Beziehungen gelingen kann, einander vorbehaltlos anzunehmen. Gottes Treue zu uns Menschen kann uns in der Treue zueinander stärken. Es ist eine Kunst zu lieben. Und sie lässt sich tatsächlich von einem liebenden Gott lernen. Die erste Lektion: Wir dürfen realistisch bleiben. Wir alle sind eine vielschichtige Kombination aus Licht und Schatten, so schreibt es Papst Franziskus. Deshalb darf Liebe auch immer unvollkommen sein. Das bedeutet nicht, dass sie geheuchelt ist oder nicht echt. Es bedeutet nur, dass wir begrenzt sind und irdisch und darum wissen. Die Liebe lebt mit der Unvollkommenheit und ihr Geheimnis besteht darin, dass man dabei glücklich ist. Wer die Erfahrung macht, dass Gott ihn oder sie trotz aller Unvollkommenheit liebt, für den oder die muss auch der andere Mensch nicht perfekt sein. Eigentlich ist es ganz einfach. Wer sich geliebt weiß, kann lieben. Und das knüpft an viele Erfahrungen an. Das von Jesus Christus verheißene Leben in Fülle wird ja oft und gerade in Liebesbeziehungen spürbar. Kaum anderswo verkosten wir so intensiv einen Vorgeschmack des Himmels, wie es Papst Franziskus zuversichtlich ausdrückt. Aber gleichzeitig sind wir gerade in unserer Sexualität und in unseren Beziehungen auch äußerst verletzlich. Dieser wunderbare und zugleich so verwundbare Lebensbereich muss in Schutz genommen werden durch Werte, die kompromisslos der menschlichen Würde und der gegenseitigen Zuneigung verpflichtet sind. Es muss Ermutigung und Unterstützung geben, Sexualität human zu gestalten. Es ist nicht so, als fänden wir leicht Orientierung in all den Fragen, die sich rund um Lust und Liebe auftürmen. Die Gesellschaft bietet vor allem von wirtschaftlichen Interessen geleitete Maximen oder auch Vorbilder an. Man denke nur an die Werbung, in der Sexualität gnadenlos kommerzialisiert wird. Der jüngst verstorbene Priester und Moraltheologe Eberhard Schockenhoff hat sich dafür eingesetzt, eine wirklich lebensdienliche christliche Sexualethik zu entwickeln, damit wir diesen kommerziellen Interessen nicht ausgeliefert bleiben. Bis zu seinem plötzlichen Tod war er Mitglied im Forum 4 des Synodalen Weges. Posthum ist sein unvollendetes Werk erschienen mit dem Untertitel »Unterwegs zu einer neuen Sexualethik«. Darin betont er die verschiedenen Sinndimensionen der Sexualität.
Sexualität ist auch, aber nicht nur ein biologischer Trieb. Sie dient auch, aber nicht nur der biologischen Fortpflanzung. Sie ist auch, aber nicht nur eine Ressource vielfältiger sinnlicher Erfahrungen von Lust, Befriedigung und Erfüllung. Und nicht zuletzt, Sexualität tritt, indem sie dies alles ist, in den Dienst der Erfüllung einer lebensgeschichtlichen Aufgabe, der sich kein Mensch entziehen kann, des Aufbaus einer Welt der Geborgenheit, Intimität und Nähe, in der er sich in seinem individuellen So-Sein als unbedingt bejaht und angenommen erleben kann.
Sexualität ist viel mehr als Fortpflanzung. Sie ist Ausdruck von Beziehung und Lebensfreude, Lust und Identität. So heißt es im päpstlichen Familienpapier mit dem schönen Titel Amoris Laetitia, Freude der Liebe. Sexualität ist ein wunderbares Geschenk, das Gott seinen Kindern gemacht hat. Sie ist eine Kraft, die die Begegnung zwischen Liebenden verschönert. Und damit sind wir an dem entscheidenden Punkt, den eine christliche Sexualethik beitragen kann und muss. Nur dann entfaltet Sexualität ihre wunderbare und auch ihre ganze kreative Kraft, wenn Liebe mit im Spiel ist. Das klingt einfach, ist aber besonders. Dass Sex und Liebe zusammengehören, ist die ganze und zugleich befreiende Botschaft. Da geht's dann nicht mehr um Verbote, erhobene Zeigefinger oder irgendwelche Heimlichkeiten. Da geht's um einen echten Unterschied. Was in Liebe geschieht, ist gut. Und plötzlich merkt man, man muss überhaupt nicht alles über Bord werfen, was die Kirche bisher zu diesem Thema gesagt hat. Wesentliche Teile der derzeitigen katholischen Sexuallehre buchstabieren die Liebe auf wunderbare Weise bereits aus. Werte wie Treue, Verbindlichkeit, Ausschließlichkeit, gegenseitige zärtliche Bejahung und verantwortete Elternschaft wohnen ihr doch inne. Treue etwa definiert Papst Franziskus im Anschluss an das Neue Testament unnachahmlich schön.
Die Liebe hält allem stand. Das bedeutet, dass die Liebe mit einer positiven Geisteshaltung alle Widerwärtigkeiten erträgt. Es bedeutet, mitten in einer feindlichen Umgebung standhaft zu bleiben. Liebe besteht nicht nur darin, einige ärgerliche Dinge hinzunehmen, sondern ist etwas viel Umfassenderes, eine dynamische und ständige Widerstandsfähigkeit, die imstande ist, jede Herausforderung zu meistern. Es ist Liebe, trotz allem. Es zeigt ein gewisses Maß an hartnäckigem Heldentum, an Kraft gegen jede negative Strömung, eine Entscheidung für das Gute, die durch nichts umgeworfen werden kann.
So viele Menschen teilen diese Sehnsucht nach kraftvoller und dauerhafter Liebe. Und auch die Grenzen, die die kirchliche Lehre nennt, würden vermutlich fast alle rückhaltlos unterstreichen. Jegliche Ablehnung von Diskriminierung, das strikte Verbot des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und Schutzbefohlenen, die Ablehnung aller Formen von ausbeuterischer und gewaltförmiger Sexualität. Alles, was die Würde des oder der anderen verletzt, was ihre oder seine körperliche Integrität beschädigt, darf nicht sein. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte für den synodalen Weg und für die ganze katholische Kirche, dann, dass sie eine Sexualmoral findet, die Verbote überwindet und auf Verantwortung setzt, indem sie der Liebe endlich traut. Ja, die Kunst zu lieben heißt schlicht, ihr zu vertrauen, als Kirche und als Mensch.